wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Auf Messers Schneide, dem Podcast, der zweiwöchentlich erscheint in eurem Podcast-Feed. Mein Name ist Felix Riemenschneider und wer es noch nicht weiß, mir gegenüber sitzt meine Schwester.
Julia Riemenschneider, herzlich willkommen. Ich weiß auch nicht, warum der Felix klingt so ein bisschen geknickt heute.
Wieso?
Weiß ich nicht.
Ja, weil wir es jetzt nochmal aufnehmen mussten, weil du mein witziges Intro nicht wolltest. Deswegen musste ich jetzt halt professioneller sein. Also euch
ist halt... Du kannst ja hinten dranhängen, wer neugierig ist, was Felix für ein witziges Intro hier abgerappt hat, dann bleibt einfach am Schluss ein bisschen länger dran.
Ja, könnt ihr machen, wenn ich es dran schneide. So Julia, das war doch mal eine heiße Woche, oder? Nach der Hitzefolge.
Hell yeah, hat gut gepasst. Gut, dass wir die vorab noch aufgenommen haben für ein paar kleine...
Als hätten wir es so geplant, ne?
Ein paar kleine Klimatipps.
Bevor der Sommer anfängt. So, beim Feedback. Ich habe zum Beispiel nettes Feedback wieder von einem Pfleger auf Station bekommen. Liebe Grüße. Und ich habe mich ja nochmal extra engagiert, Julia. Und dann habe ich dir vorab schon was geschickt. Dann kannst du mal unseren HörerInnen sagen, was ich denn noch neben dem Podcast gemacht habe, um unseren Effort hier sozusagen auch im Alltag zu verewigen.
Wow, Felix. Ich habe jetzt nur die erste Seite aufgemacht und sehe schon, das hast du extra für deine Notaufnahme entworfen.
Ja. Mhm. Genau, ich habe nämlich Infomaterial gemacht für die Notaufnahme. Da hängt bei uns so ein großer Fernsehbildschirm und ich werde es dann, kann es ja auch mal posten, in die Story packen oder so. Da wird es jetzt so Infoslides geben, so eine PowerPoint-Präsentation von 15 Folien, glaube ich, ungefähr. Mhm. Zur Hitze, so Info. Auch Krass. Mit den Medikamenten und sowas habe ich alles reingepackt. Also wer sich die Folge noch nicht angehört hat, lohnt sich. Und ansonsten könnt ihr euch ja die Präsentation angucken, wenn wir sie bei Insta posten.
Darf ich das auch für mein Krankenhaus nehmen?
Klar.
Frage ich mal nach, ob das gewünscht ist.
Es muss nur auf ein anderes Layout wohl noch gemacht werden, aber sonst wird es so übernommen.
Cool, mega. Wem hast du das geschickt dann?
Ja, dem Leiter von der Notaufnahme.
Na dann werde ich das ihm auch mal weiterleiten. Aha. Gut, sehr schön. Nee, hast du toll gemacht. Also es sind wirklich sehr interessante Zusammenfassungen mit kleinen, witzigen Grafiken nochmal zu den wichtigsten Facts, die es zu beachten gibt, wenn es mal wieder
heiß wird.
Heiß wird. Genau, sehr schön.
So, apropos Hitze. In der Politik herrscht Sommerpause. Oder, liebe Julia, was hast du uns für News mitgebracht?
Ja, viel haben wir nicht gefunden, aber ich fand eine ja doch sehr bemerkenswerte Neuigkeit war noch der aktuelle Apothekenstreik, der zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme noch herrscht, hier in Hessen zumindest, haben seit gestern für 2 Tage alle Apotheken nämlich geschlossen und streiken, da dies ein kleiner Protest gegen die Gesundheitsreform auch sein soll. Und ich glaube, deswegen wollen wir das auch einmal hier nochmal kurz erwähnen, weil ich denke, gerade die Apotheker und Apothekerinnen fallen doch eher unter den Tisch, was die Gesundheitspolitik betrifft, insbesondere die Gesundheitsreform. Und da hat bei der Hessenschau noch ein kleines Statement auch von der vom Deutschen Apothekerverband gegeben. Und das hieß, sie waren vor einer zerstörerischen Reform, die die Versorgung durch Apothekerinnen und Apotheker in der Apotheke vor Ort abschafft und Zehntausende Arbeitsplätze gefährdet. Ja, also ich glaube da...
Kann ich zwar jetzt nicht nachvollziehen, aber...
Naja doch, ich glaube, das Ziel ist natürlich schon auch einfach Personalkosten wieder einzusparen, dass man jetzt nicht in jeder Apotheke dann eine 1:1 Beratung hat, ne? Und
das ist der Apothekerberuf halt bis zum gewissen Punkt abwertet.
Genau. Und das kann ich schon verstehen. Ja.
Was man da vielleicht noch kurz dazu sagen muss, für euch ist gestern und heute Mittwoch vielleicht, wenn ihr es hört, für uns ist es der 27., 28. Juni. Wenn die Julia von gestern und heute spricht, weil wir nehmen heute am Freitag, den 28. Juni auf, nur um das kurz mal in einen historischen Kontext zu packen.
Danke, Felix.
Apropos historisch, die Julia hat auch sich neben dem Podcast Business nochmal wieder engagiert und zwar letztes Wochenende. Wo warst du da, Julia?
Ich war spannenderweise auf Klausurtagung mit dem Marburger Bund unterwegs. Das war sehr informativ. Da wurden wir vom jungen Netzwerk mit eingeladen und das kann ich wirklich nur sagen, das war ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Spannende 24 Stunden, so lange ging es gar nicht. Aber ja, gerade auch mit Landes- und Bundesvorsitzenden Christian Schwag und Susanne Jona gab es da wirklich heiße News direkt aus dem Gesundheitsministerium, würde ich ja fast sagen. Und nee, muss sagen, also es ist schön auch zu sehen, wie, ich glaube, dieses Jahr Podcast uns doch ja auf einen ziemlich guten Stand gebracht hat, was so Gesundheitspolitik betrifft. Und auch nochmal ein paar neue News zu hören zu den Krankenhausreformen und Da kann man nur sagen, da muss man dranbleiben. Da muss jeder als Arzt, Ärztin oder Beschäftigter im Gesundheitswesen auch sich engagieren. Und damit wir alle gucken, wo wir bleiben, muss man.
Das stimmt. Dann haben wir
uns gedacht,
da du jetzt ja wieder zurückgekehrt bist und wir das Thema eh schon lange auf dem Zettel hatten, passt es doch perfekt, wenn wir uns nochmal etwas genauer mit dem Marburger Bund beschäftigen und euch mal da vielleicht auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Da haben wir auch wieder einen sehr interessanten Interviewgast, vielleicht auch nochmal einen größeren Experten als letzte Woche. Wir toppen uns hier in Experten, die bashen sich untereinander, weil sie alle so krasse Infos mitbringen. Auf jeden Fall geht's heute um den Marburger Bund, liebe Julia.
Genau, und wir rollen das ganze Feld nochmal von hinten auf und fangen erstmal mit ein paar Informationen historischerseits an. Felix hat mal Geschichts-LK früher gehabt, hat da ja natürlich geglänzt und deswegen fängt er jetzt einmal an mit den historischen Hintergrundinformationen.
Genau, ganz allgemein, kurz vorab natürlich nochmal, beim Marburger Bund handelt es sich um einen Berufsverband und eine Fachgewerkschaft für ÄrztInnen in Deutschland. Es ist die größte Ärztegewerkschaft in Deutschland, die sich 1947, man kann sich's fast schon denken, in Marburg gegründet hat und mittlerweile 141.000 Mitglieder und damit mehr als die FDP hat. Darauf ist der Marburger Bund, glaube ich, schon sehr stolz. Und es ist die größte Ärztevereinigung in ganz Europa, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Und wie gesagt, alles hat damals im schönen Jahr 1947 oder wahrscheinlich war das Jahr nicht so schön angefangen und die Marburger Ärzteschaft hat sich dann halt überlegt, mal eine Arbeitsgemeinschaft für jungen MedizinerInnen sozusagen innerhalb der Ärztekammer zu gründen und daraus hervorgegangen ist dann wenige Jahre später der Marburger Bund. Und ich will jetzt einfach nur kurz mal abreißen, was sich denn so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten da schon getan hat und wofür die Leute vom Marburger Bund da schon eingetreten sind. Zum Beispiel im Jahr 1960 erwirkte der Marburger Bund vor dem Bundesverfassungsgericht, dass sich Ärzte den Sitz ihrer Niederlassung frei wählen dürfen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, dass man da immer schon eine gewisse Entscheidungsgewalt hat, aber das hat sich erst 1960 durch das Engagement des Marburger Bundes ergeben. Gefolgt dann 2003, also wir reden jetzt nur über die großen Sachen natürlich, vor dem Europäischen Gerichtshof konnte erstritten werden, dass die ärztlichen Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit zu gelten haben und dadurch natürlich sich ganz vieles geändert hat, wie die Anrechenbarkeit der Höchstarbeitszeit und Pausenregelungen, Ruhephasen. Das musste alles geändert werden und die Vergütung war natürlich auch betroffen und das sind natürlich wichtige Meilensteine, sage ich mal, im Arbeitsrecht, die da angestoßen wurden. Gefolgt dann 2004 wurde nach jahrelangem Einsatz der Arzt im Praktikum abgeschafft, AIP. Eltern von euch oder Bekannte, die schon etwas länger in der Medizin tätig sind, denen wird jetzt vielleicht der Schweiß kalt über den Rücken laufen, weil sie sich so davor grauseln vor dieser Zeit, wo sie nicht bezahlt wurden, obwohl sie schon Ärzte waren. Dann wurde dann in der Folge dessen auch 2006 der erste große deutschlandweite Streik durch den Marburger Bund initiiert. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Dachte, das wären mit dem Streiken zum Beispiel ein Thema, was ja heute total präsent ist, wird jedes Jahr gestreikt. Also seitdem ich arbeite, zumindest habe ich schon das Gefühl, dass die Ärzteschaft jedes Jahr auf die Straße geht. Zumindest in manchen Bereichen, kommunal, Uniklinik, wie auch immer. Aber 2006 war der erste bundesweite Ärztestreik, der auch durch den Marburger Bund halt unterstützt wurde oder initiiert wurde. Dann wurde das Hammer-Examen abgeschafft. Also wir haben es ja heute so, dass wir vor und nach dem PJ jeweils einen Staatsexamen haben. Vor dem PJ schriftlich, nach dem PJ mündlich. Das war früher alles nach dem PJ zusammen, was natürlich auch total bescheuert ist, muss man sagen. Also ich fand schon das Mündliche nach dem PJ bescheuert. Aber jetzt damals
kann man das auch noch abschaffen.
Damals muss es ja doppelt bescheuert gewesen sein. Aber damit will ich einfach nur sagen, was für Dinge, sage ich mal, sich nicht vielleicht nie geändert hätten oder nicht in der Form heute bestünden, wenn sich nicht der Marburger Bund engagiert hätte. Und gerade durch, in Anführungszeichen, aktive Mitglieder wie du, Julia, ich sehe mich ja da eher als passiver Teil, der zwar seine Stimme abgibt, wenn gewählt wird, aber sonst bin ich eher wie im, glaube ich, in unserem heimatnahen Tennisclub, wo ich auch noch passives Mitglied bin, da stehe ich einfach nur auf der Liste drauf. Aber dann kannst du uns doch vielleicht nochmal
erzählen. Aber ist auch wichtig.
Das ist auch wichtig, natürlich.
Du bist einer von 141.000.
Genau, und ich wähle ja auch, das ist ja auch wichtig. Ja. Und aber du kannst uns vielleicht besser als aktives Mitglied, in Anführungszeichen, sagen, was der Marburger Bund denn jetzt so macht.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, vielen ist der Begriff Marburger Bund schon präsent. Ich glaube, was sich viele immer nicht so ganz bewusst sind, ist, dass der Marburger Bund wirklich für alle angestellten Ärzte zuständig ist. Also viele denken primär an Krankenhausärzte, ja, ne, vor allem Assistenten, aber es geht natürlich auch um angestellte Chefärzte. Es geht auch um Menschen in Praxen oder in der Ambulanz generell, ne, also alle auch, die in Weiterbildung für Allgemeinmedizin sind zum Beispiel. Auch für die ist der Marburger Bund da, ne? Und ich glaube, was primär alle wissen, ist vor allem auch, dass der Marburger Bund arbeitsrechtlich sehr stark unterwegs ist und auch unsere Interessen vertritt und diesbezüglich ja auch immer wieder die ganzen Tarifverhandlungen führt. Und ja, ich glaube, das ist so das, was die meisten auch machen, gerade wenn die ins Berufsleben starten, erstmal ihren Arbeitsvertrag hinschicken, ja, und prüfen lassen. Ne? Und hast du es gemacht damals, Felix, eigentlich?
Nee, du?
Ja, immer, tatsächlich.
Ja, ja. Verdammt.
Habe ja schon auf die Stelle gewechselt. Nein. Ja. Aber das finde ich wirklich eine sehr, sehr große Hilfe, weil man ja doch gar keine Ahnung von dem Ernst des Lebens hat, ja, und dann doch nochmal auf das ein oder andere hingewiesen wird, was es zu beachten gibt. Der Marburger Bund setzt sich darüber hinaus dann auch für faire Arbeitszeiten ein, ne, dass gerade auch, was Felix eben schon angerissen hat, ne, Überstunden vergütet werden, Bereitschaftsdienste entsprechend vergütet werden.
Ja.
Ne, denn das ist definitiv etwas, was noch nicht in jedem Krankenhaus der Fall ist. Ja. Also traurig auch 2024, dass man da wirklich so hinterher sein muss noch. Und ja, generell einfach geregelte Arbeitszeiten eingehalten werden. Ich weiß nicht, wie es in anderen Berufsgruppen ist. Bei Ärzten, gerade durch die ganzen Überstunden, Bereitschaftsdienste, sind die Abrechnungen immer ein riesiges Thema. Und auch da gibt es Abrechnungsseminare zum Beispiel, die man besuchen kann, um seine eigene Abrechnung erstmal zu verstehen. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, da man sonst noch wirklich lange seinem Geld auch, ja, häufig hinterherrennen muss.
Wie wir aus eigener Erfahrung sagen können.
Das stimmt leider. Genau. Und es kommt immer ein bisschen drauf an, also generell, wenn man dem Marburger Bund beitritt, ist man Mitglied des entsprechenden Landes, aber dann auch eben des gesamten Bundesverbandes. Und jetzt hier in Hessen zum Beispiel besteht der Marburger Bund gerade mal aus 6 JuristInnen, muss man sagen, die halt wirklich für das ganze Bundesland zuständig sind und sich dann für allerlei Fragen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, was auch hier nochmal wichtig hervorzuheben ist, dass man sich wirklich auch früh genug immer, bevor das zu Problemen kommt, auch an den Marburger Bund wenden kann. Ne? Also ja. Und darüber hinaus, ne, über die ganzen Rechtsfragen, bietet der Marburger Bund auch vor allem, ja, Leuten, die frisch aus dem Studium kommen, einen sehr smoothen Berufseinstieg. Dahingehend, dass man Seminare besuchen kann. Ne? Also es gibt wirklich Seminare für alles, alles Mögliche und häufig jetzt mittlerweile auch ein Hybrid, in dem man sich auch erkundigen kann, wie, ja, gestalte ich meinen Arbeitsplatz, wie auch gerade wenn ich in die Chirurgie gehe, gibt es Naht- oder Knotenkurse, wo man mitmachen kann noch vorab, dass man da jetzt vielleicht nicht ganz ins kalte Wasser fällt dann wieder. Es gibt Infos auch, Infoveranstaltungen für werdende Eltern, es gibt Infos über die Gender Pay Gap, die immer noch existiert und
ja.
Genau, und darüber hinaus, es gibt, also ich glaube, dann denkt sich immer jeder so, okay, das macht der Marburger Bund schon von selber. Es gibt auch natürlich immer die Möglichkeit, sich zu engagieren und gerade wenn man, also so habe ich jetzt nämlich auch den Einstieg gefunden ein bisschen, es gibt das Netzwerk junge Ärztinnen und Ärzte und die haben sich zum Beispiel auch darum bemüht, vielleicht haben es einige schon mal gehört, dass es auch ein Siegel gibt für die gute Weiterbildung, weil ich glaube, das ist natürlich das, woran vor allem die jungen Krankenhausärzte interessiert sind, dass man nachweisen kann, dass die Weiterbildung in seiner Abteilung natürlich die allerbeste ist und vielleicht auch als kleinen Anreiz oder Motivation sieht, um dann natürlich Nachwuchs zu generieren. Und genau, das ist ein sehr schönes Programm, was auch schon ein paar Siegel verliehen hat.
Ja.
Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Meilenstein auch, um, wie gesagt, zu zeigen, im Krankenhaus ist nicht alles schlecht und es gibt noch Hoffnung.
Ja, und ich denke, an vielen Bereichen halt auch Licht ins Dunkel gebracht wird. Einfach Sachen verstehen, vielleicht auch einfach, ne, Dinge erklären, die einem vorher einfach nicht klar geworden sind. Und das, ja, halt auf einem sehr gut verfügbaren Niveau, obwohl das nur 6 JuristInnen sind, wie du so schön gesagt hast.
Genau.
Und ich kann es ja schon mal spoilern, krass, dass sich einer von diesen heute Zeit genommen hat, Julia.
Das auf jeden Fall. Also dafür sind wir super, super dankbar. Und ja, so darüber hinaus, es gibt natürlich, also
natürlich noch andere Mitarbeiter. Noch
andere Mitarbeiterinnen, klar, aber ich finde schon alleine die Rechtsberatung durch diese 6 Personen, ja, das stelle ich mir schon anstrengend vor. Ne?
Auf jeden Fall.
Und ja, also zusammenfassend nochmal, ne, es ist nicht nur der Marburger Bund, der dazu für zuständig ist, dass man ein geregeltes Arbeitsumfeld überhaupt schafft, sondern auch, sage ich mal, dahingehend, dass man wirklich auch in seiner Weiterbildung weiterkommt. Ne?
Genau.
Damit beschäftigt sich der Marburger Bund, sage ich mal, auf der Arbeitnehmerseite, ne? Also ziemlich nah am eigenen Mitglied. Aber der Marburger Bund ist noch mehr und vertritt seine Mitglieder nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in der gesamten Gesundheitspolitik. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig hervorzuheben.
Das stimmt.
Was man über den Marburger Bund gesundheitspolitisch auch erreichen kann oder ja.
Genau, dann gucken wir uns doch nochmal kurz die Organisationsstrukturen an. Wir wollen da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber viele Dinge kennt ihr auch schon über die letzten Folgen, vieles schon erfahren und wir auch. Aber eine Sache liegt uns besonders nochmal am Herzen, auf die möchten wir noch ein wenig eingehen. Und zwar prinzipiell ist es wirklich so, dass der Marburger Bund seine Fühler bis zum Bundesgesundheitsministerium quasi ausstreckt und dann quasi auch indirekt auf die Gesetzgebung ja Einfluss nimmt oder versucht Einfluss zu nehmen, also durch Bundestag und Bundesrat. Aber ganz wichtig, da ist ein darunterliegendes Organ, die sogenannte Selbstverwaltung. Also wir sind ja in der Ärzteschaft eine Berufsgruppe, die ja viel Selbstverwaltung durchführt. Und da gibt es viele große Verbände, die wir auch schon häufig hier zitiert haben, die ganz aktiv Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung und auf die dann sozusagen der Marburger Bund Einfluss nimmt. Das ist einmal der GKV-Spitzenverband, also die Interessenvertretung im Endeffekt der Kranken- und Pflegekassen. Und das ist natürlich etwas, was wir auch schon ganz häufig ja gehört haben in unseren Newsblöcken zum Beispiel, die dann häufig Kritik üben, auch an Gesetzestexten vielleicht von Lauterbach. Und da wird dann quasi auch aktiv Einfluss genommen durch eure Stimme beim Marburger Bund oder der Marburger Bund nimmt dann indirekt durch euch Einfluss. Eine andere Vertretung ist die Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Auch da ist der Marburger Bund aktiv und wie gesagt, das sind Stellen, in Anführungszeichen, in die man auch relativ schnell hochkommt, ohne dass man, das Gefühl haben muss, dass man diese Ohnmacht, die man vielleicht sonst kennt aus der Politik, dass man die haben muss, sondern da kann wirklich Einfluss genommen werden durch eure Stimme. Und eine weitere große Gesellschaft, die auch ganz häufig in den letzten Wochen schon genannt wurde und Monaten, ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Die ist ja im Endeffekt eine Interessenvertretung der Landesverbände der ganzen Krankenhausträger. Also die macht auch ganz viel Stimmung und Politik und ist da natürlich ein aktiver Teil in der Gesetzgebung. Und auch die wird durch den Marburger Bund dann natürlich in Anführungszeichen hoffentlich positiv beeinflusst und dadurch auch die Gesetzgebung.
Jawohl. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über die verschiedenen Bereiche, in denen sich der Marburger Bund so vorwagt. Also so, jetzt können wir die Katze, glaube ich, mal aus dem Sack lassen. Wir haben für unser heutiges Interview Andreas Wagner vom Marburger Bund für unseren Podcast gewinnen können. Wir haben uns vorab ein paar Gedanken gemacht, was wir ihm natürlich für Fragen stellen können, die nicht nur uns, sondern auch euch da draußen beschäftigt haben, die uns jetzt in dem letzten Jahr über den Weg gelaufen sind. Und ja, ich glaube, wir schalten dann einfach mal auf Interviewmodus, Felix, oder?
Viel Spaß.
Okay, dann legen wir einmal los. Wie wir schon angekündigt haben, haben wir heute einen super spannenden Gesprächsgast bei uns, beziehungsweise bei mir. Ich mache heute das Interview alleine. Mir gegenüber sitzt aktuell Andreas Wagner, Verbandsjurist, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Geschäftsführer des Marburger Bunds in Hessen. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast heute.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Genau, es ist ja ein bisschen holprig losgegangen. Hier sind nämlich aktuell ziemlich turbulente Umbauarbeiten am Laufen und es sind natürlich auch wieder 1000 Fälle noch kurz vor Arbeitsschluss eingetrudelt, die es noch zu bearbeiten gilt. Aber dazu gleich nochmal mehr. Vielleicht einmal ganz kurz zu Ihnen. Sie sind ja jetzt schon 25 Jahre mittlerweile beim Marburger Bund und wie gesagt seit 2014 hier im Amt des Geschäftsführers. Wie kommt man dazu?
Ja, das ist eine lustige Frage. Zufall, reiner Zufall. Also ich war nie mein Lebenstraum oder habe nie in Marburger Bund Bettwäsche als Kind geschlafen und wollte das werden und hatte einfach ein Faible in der Ausbildung für Arbeitsrecht, da insbesondere auf der Arbeitnehmerseite. Und bin durch Zufall, durch persönliche Kontakte auf die Stelle aufmerksam geworden, habe hier angefangen und bin dann hier hängen geblieben, weil es einfach eine coole, spannende, reizvolle und, wie ich finde, auch eine sehr sinnvolle Aufgabe ist, die Menschen zu begleiten, die ärztliche Versorgung in Hessen und Deutschland machen.
Spannend. Ist es denn so, ich weiß gar nicht, macht man ja auch so Praktika als angehender Jurist. Waren Sie da auch schon in dem Bereich unterwegs gewesen?
Im Bereich Arbeitsrecht, ja. Im Bereich Arbeitnehmervertretung auch. Mhm. Wie gesagt, und dadurch ist dann auch der Kontakt zustande gekommen.
Sehr schön. Wir haben ja schon gehört, also vorhin habe ich mitbekommen, ist ja wieder Einzelfälle, die hier eingetrudelt sind. Vielleicht können wir da schon einmal, bevor wir es vergessen, vorweg sagen, ganz, ganz wichtig, am besten einmal zu viel nachfragen, bevor es zu spät ist. Ich glaube, ich könnte das Motto des heutigen Interviews lauten. Ne?
Ja, kann man so sagen. Wir versuchen gerade wieder ein Krug oder ein Kind, ich glaube, das Kind in den Brunnen fallen hört sich immer so blöd, aber wir versuchen es gerade noch aufzufangen, bevor es aufschlägt, ja.
Mal mit dem kleinen Eimer hochzuziehen.
Ja, genau.
Ja. Genau. Da kann man auch wirklich sagen, also persönliche Erfahrung meinerseits, ich habe auch wegen Arbeitsverträgen schon angerufen oder Überstunden, die es meiner Meinung nach nicht richtig vergütet gab. Das war wirklich immer sehr, sehr unkompliziert. Ne? Man muss sich vorstellen, hier in diesen Räumlichkeiten sitzen 6 Anwälte und man kommt eigentlich immer ziemlich schnell zu einer Beratung. Man ruft die an, das wird sonst auch zurückgerufen. Man kann E-Mails schreiben und ich muss sagen, die Kommunikation dafür, dass es doch so wirklich eine Handvoll Menschen ist, tipptopp. Also großes Lob an dieser Stelle. Da bin ich wirklich immer ein sehr, sehr großer Fan und sehr begeistert gewesen. Gibt es denn eigentlich auch so, ich weiß nicht, in der Medizin gibt es immer so saisonale Häufung von Krankheitsfällen. Gibt es sowas bei Ihnen auch, dass man so beobachtet, okay, jetzt gibt es wieder besonders viele Arbeitsverträge, die es zu bearbeiten gilt oder Ähnliches?
Ja, das beobachten wir so rund um die Quartalsenden. Mhm. Da geht es dann los, dass wir relativ große Anzahl von Verträgen zugeschickt bekommen. Manche mit dem nötigen zeitlichen Vorlauf, manche aber auch so, ich muss morgen unterschreiben und ich muss aber auch morgen auch gleichzeitig meine Kündigung abgeben und können Sie mal, das stellt auch uns vor, Herausforderungen, also wir triagieren ein Stück weit, wir müssen auch gucken, was brennt jetzt ja klar, wir versuchen das alle so schnell wie möglich zu machen, aber wir merken auch, wir haben immer mehr Mitglieder, was cool ist, aber wird auch immer mehr Anfragen. Aber klar, um eigentlich auf die Frage zurückzukommen, wir haben auch saisonale ja. Themen. Oder wenn ein neuer Tarifabschluss ist, jetzt an den Unikliniken, gibt es natürlich auch eine Sonderzahlung, die ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Dann gibt es auch immer die Fragen, hallo, ich habe dies, das und jenes, erfülle ich die Voraussetzung, habe ich einen Anspruch? Und genau, insofern
spannend.
Ist mal mehr, mal weniger.
Okay, gibt es auch schwere Krankheitssaisons.
Genau.
Wie ist das denn, kurze Nebenfrage hatte ich vorhin mit einem Kollegen noch gehabt, wie viele Arbeitsverträge bekommen Sie so zugeschickt im Jahr? Kann man das über den Daumen irgendwie peilen?
Haben wir keine aktuelle Statistik, aber ich glaube allein heute wieder um die 20.
Boah, ja. Okay. Also ist das schon so das, womit Sie sich am allermeisten beschäftigen?
Ja, Verträge und Anfragen rund um Verträge.
Ja.
Also das ist so.
Genau. Haben Sie denn irgendwas, was Sie aktuell umtreibt, also wo Sie wirklich sagen, boah, das liegt hier schon länger auf dem Schreibtisch, das ist echt ein Fall, der an meinem Schuh klebt wie Kaugummi und...
Ja, also individuelle Fälle haben wir natürlich immer, innerhalb von 5 Minuten beantworten können. Wir haben auch Verfahren oder Themen, die uns über Jahre begleiten. Das sind vor allen Dingen dann immer auch sehr, sehr persönliche Themen. Ja, Leute, die, jetzt gerade letzte Woche ein Verfahren beendet, das ging über 3 oder 4 Jahre, wo wir eine Ärztin begleitet haben, von der sich der Arbeitgeber trennen wollte. Das haben wir, also das sind so diese individuellen Geschichten. Das kann, wie gesagt, mal kurz sein, aber da begleiten wir natürlich auch Leute. Weil wir machen ja hier, wir machen nichts anderes, als uns um Ärztinnen und Ärzte in Anstellungsverhältnissen zu kümmern.
Da gehen wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen spezieller drauf ein, weil ich es sehr, sehr interessant finde auch. Also man geht immer so, glaube ich, von dem Fall aus, wie man selber ist. Ne? Das sind alles Assistenzärzte, aber es ist ja wirklich ein sehr, sehr buntes Feld, was Sie betreuen. Apropos, auf Ihrer Internetseite konnte man auch lesen, dass Sie auch ausländische Ärzte immer mehr betreuen. Wie sieht das denn aus?
Auch das ist sehr, sehr vielfältig, was wir momentan sehr stark sehen und wo wir auch sehr viel Zuschriften bekommen. Das ist ein Thema, was im politischen, aber auch im journalistischen Raum mittlerweile spielt, dass die Anerkennungsverfahren von Ärztinnen und Ärzten, die nach Deutschland kommen, hier in Hessen extrem lange dauern, sich verzögern. Da versuchen wir zu helfen, da versuchen wir zu unterstützen. Wir gehen auf die Politik zu, um dieses Amt personell besser auszustatten. Wir versuchen Einfluss zu nehmen, dass die Genehmigungsverfahren einfacher und schneller und unbürokratischer werden, ohne natürlich die nötigen Qualitätsmaßstäbe, die dabei sind, dass sie natürlich trotzdem eingehalten werden. Das beschäftigt uns für die Betroffenen selbst, aber es hat auch Weiterungen. Also ich kriege auch Anrufe von Chefärztinnen oder Chefärzten. Und ich hatte eine Chefärztin angerufen und gesagt, ich habe zwei Stellen unbesetzt, ich habe zwei Leute, die ich draufsetzen kann, aber die kriegen nicht die Genehmigung und die anderen müssen, die da sind, müssen das ständig kompensieren. Ja, die warten drauf, dass sie unterstützt werden und die fehlen dann einfach.
Sehr, sehr gut und wichtig. Etwas andere. Ja, sag ich mal, Gruppe unter der Ärzteschaft, ich glaube, wo es auch häufig Probleme gibt, sind ja einfach Eltern, ne? Also oder werdende Eltern. Ne? Ich glaube, das ist für alle Menschen, die in Weiterbildung sind, immer ein ganz, ganz großes Thema, weil Weiterbildung muss unterbrochen werden. Und ich glaube, was auch, also ich glaube, in anderen Berufsgruppen ist es normal. Ich glaube, bei den Ärzten auch sehr modern, ist ja Elternzeit. Ne? Also bei Frauen noch selbstverständlicher als vor allem bei Männern. Und ich habe das auch häufiger schon mitbekommen selber, wie halt Kolleginnen oder vor allem Kollegen Angst davor haben, diese Elternzeit einzufordern. Ne? Wie können Sie da unterstützen oder was haben Sie da für Fälle erlebt? Wer ist da auf Sie zugekommen?
Ja, also erstmal grundsätzlich, was ich total schön finde, ist einfach, wie das zunimmt, vor allen Dingen auch bei den Ärzten, wie viele Ärzte mittlerweile auch Elternzeit nehmen. Und das beobachte ich wirklich im Laufe der Zeit und ich erlebe auch so einen langsamen Bewusstseinswandel, dass es so ankommt, dass es jetzt nicht unbedingt der Karrierekiller ist oder wie es früher noch hieß, was weiß ich, das ist kein richtiger Arzt, weil der sich
absolut
um Kinder kümmert. Ja. Ja, also das beobachte ich sehr. Ansonsten muss man beobachten wir aber trotzdem immer noch bei Frauen, bei Ärztinnen, dass es trotzdem immer noch, ich will nicht sagen Karrierehindernis, aber Karrierehemmnis, also nicht immer förderlich auf die Karriere auswirkt. Also das ist leider wirklich immer noch so. Und ja, wir versuchen natürlich schon auch so ein bisschen, wir versuchen natürlich in der Beratung nicht nur immer eine Rechtsberatung zu machen, sondern auch immer auch zu gucken, hey, wenn du ein Recht hast und du übst ein Recht aus, wie wirkt denn sich das in der Praxis aus? Mhm. Ja, was kann ein Counter-Strike in irgendeiner Form sein? Ja, und da auch schon mal zu sagen, also wenn du das und das Recht ausübst, achte aber dann drauf, du bist in der und der Situation. Ja. Ansonsten habe ich da auch schon in Sachen Elternzeit leider auch ein paar Monate her rief ein Arzt an, der die Probezeitkündigung bekommen hat und bei den Elternzeit angekündigt hat und hat dann die Fristen halt nicht richtig. Und war ein bisschen blöd. Also da hätte man einfach früher anrufen können. Ne? Das ist so, wir haben so ein Hashtag besser uns fragen. Ja? Also
spannend,
deswegen
ja.
Kann ich echt immer nur empfehlen, wenn irgendwas ist, einfach anrufen, E-Mail schicken.
Ja.
E-Mail schicken ist das Beste und das Schnellste.
Ja.
Haben wir schon mal einen entsprechenden Überblick und können es einsortieren. Einfach, es geht so schnell, man kann so viele Dinge abfangen, die einem ansonsten Ärger machen.
Ja. Ja, also taktisch.
Überstunden geltend machen, was ist der richtige Zeit? Manchmal ist es vielleicht auch sinnvoll, auf ein Recht zu verzichten bei irgendwas anderem. Da wäre ich vielleicht auch noch halt drin. Es ist halt immer noch, gerade für die in der Weiterbildung, man ist halt trotzdem immer noch ein Abhängigkeitsverhältnis.
Das ist so, das ist definitiv so. Ne? Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der Assistenzarzt, Ärztin ist oder war. Ich glaube, da muss man noch einiges machen. Und ich glaube, da fühle ich mich zumindest von Ihnen auch immer sehr gut unterstützt, wenn es darum geht, wie man ja auch seine Arbeitsrechte irgendwie einfordern kann, ohne dass man da irgendwie auf die Schnauze fällt mit seiner Weiterbildung. Genau, apropos Arbeitsrecht, wir haben uns natürlich auch mal ein bisschen umgehört gehabt und ich meine, Felix und ich haben jetzt auch ein paar Jahre schon auf dem Buckel, da sind einem schon so ein paar Fragen immer aufgekommen. Die haben wir mal in so einem kleinen Q&A gebündelt und genau, die würde ich Ihnen jetzt einfach mal präsentieren. Erste Frage, wenn man jetzt 100% arbeitet und jetzt von einer 40-Stunden-Woche ausgeht, gibt es ein zu viel Arbeiten? Also kann man unendlich viele Überstunden machen in der Woche oder gibt es da irgendwo eine Deckelung, wo man sagt, okay, das überschreitet jetzt auch das Level an Arbeit für einen Arzt?
Naja, also da gilt im Endeffekt das deutsche Arbeitszeitgesetz und das macht nicht an der Woche fest, sondern es macht am Tag fest. Ich darf am Tag 8 Stunden arbeiten und das darf man ausdehnen auf 10 Stunden.
Mhm.
Und damit ist dann im Endeffekt die Grenze überschritten. ganz krasse Ausnahmefälle natürlich, was weiß ich, wenn ein Patient, da sind wir halt eher im medizinischen Bereich, wenn natürlich dadurch ein Patient zu Schaden käme. Aber das ist da die grundsätzliche Grenze. Und ansonsten können wir vielleicht auch noch im weiteren, gibt es natürlich im ärztlichen Bereich immer das Thema 24/7 und Bereitschaftsdienste, Rufbereitschaften, die dann wieder Abweichungen und Verlängerungen davon zulassen können.
Genau, noch nicht zu viel spoilern.
Ja, sorry.
Nee, alles gut. Erstmal noch zu dem nächsten. Habe ich auch zum Beispiel schon zweimal vorgelegt bekommen, Opt-out-Regelungen. Mhm. Ist immer so ein bisschen, ich habe es ehrlich gesagt nie unterschrieben. War dann auch immer so im Nachhinein, naja, hat man es jetzt unterschrieben oder nicht? Irgendwie macht es gar keinen Unterschied. Hat das eigentlich noch irgendeine richtige Bedeutung?
Ja, das hat eine totale Bedeutung okay. Und eigentlich auch eine totale formalrechtliche Bedeutung. Aber da trifft halt auch manchmal so Recht und Theorie auf Praxis. Also Opt-out bedeutet, ich kann sozusagen vom Regelfall ausgehen, bis zu 48 Stunden in der Woche durch meine Vollarbeit und durch Bereitschaftsdienst im Durchschnitt arbeiten. Mhm. Und durch das Opt-out erlaube ich, wenn es einen Tarifvertrag oder eine andere rechtliche Grundlage dafür gibt, kann ich meine individuelle Zustimmung dazu erteilen, diese Grenze zu überschreiten durch Bereitschaftsdienst. Also in den meisten unserer Tarifverträge sind 56 Stunden mittlerweile. 56 Stunden im Durchschnitt. Ne? Dann sind wir beim Thema Durchschnitt. Ne? Manchmal meistens ein halbes Jahr. Und diese Erklärung, die muss ich unterschreiben. Das im Gesetz so hinterlegt. Und das Gesetz sagt auch, dass wenn ich sie nicht unterschreibe oder wenn ich sie widerrufe, ich kann sie auch widerrufen mit einer Frist von 6 Monaten, dann dürfen mir dadurch keine Nachteile entstehen. Mhm. So.
Ja, von, ja,
genau.
Schon,
wenn
was
aber
da
mein
kommt.
Vertrag nicht verlängert wird und sagt mir dann einer, den habe ich nicht verlängert, weil sie kein Opt-out unterschrieben haben oder wahrscheinlich würde man sagen, sie sind derjenige, der es unterschrieben hat, der ist halt
aus.
Nicht gut.
Ja. Okay. Also das, und das gibt's auch nach wie vor bei mehreren Arbeitsverträgen, die Sie so sehen, oder?
Ja, also Opt-out. Ich erlebe aber auch, dass über die Grenzen von Opt-out hinausgearbeitet wird, obwohl noch nicht mal ein Opt-out erteilt worden ist. Ja, also
es geht ja ganz schnell. Ich meine, da hat man einmal 3-24er in der Woche. Ja. Da ist, ja, man deutlich drüber, ne? Ja, okay. Spannend. Also, aber rein theoretisch, also wenn ich jetzt merken würde als Arbeitnehmer, ich arbeite deutlich über diesen 56 Stunden sogar auch in der Woche, könnte ich mich immer noch darauf, also müsste mich eigentlich Opt-out trotzdem auch davor schützen, dass ich, also mehr geht eigentlich nicht.
Mehr geht nicht. Dann
schreibe ich Ihnen und
genau. Und, oder halt zu den Betriebsgremien, ja, Betriebsräte, MAVen. Die müssen da eigentlich drauf achten, dass es eingehalten wird.
Ja, gutes Wort auch Betriebsrat. Das ist definitiv etwas, was mir sehr, sehr lange einfach nicht bewusst war. Ich dachte immer, das wäre vor allem jemand oder eine Institution im Krankenhaus, was vor allem für Pflege zuständig ist, warum auch immer. Aber auch die sind vor allem für die Überwachung von oder Einhaltung von Arbeitszeiten zustständig, ne?
Ja, klar, ja. Sind sie. Das Problem bloß, was wir haben, es sind zu wenig Ärztinnen und Ärzte drin. Ich habe gerade heute wieder eine Meldung bekommen von einem Betriebsrat, der sagt, ja, wir haben hier eine ungünstige Regelung gemacht. Ich wollte es aber nicht, aber die Mehrheit hat mich überstimmt. Und wir haben leider auch in großen Krankenhäusern, wo, was ich mal, ein paar hundert Ärzte sind, kein Arzt im Betriebsrat. Ja, und dann ist zum einen das Bewusstsein nicht da. Und manchmal ist aber auch, selbst wenn jemand da ist, der das Bewusstsein hat, der wird halt majorisiert. Ja.
Ja,
das ist halt so ein, aber vor allen Dingen wichtig ist, dass die erstmal sensibilisiert werden auf das Thema und dann auch sagen, hey Leute, für die seid ihr auch zuständig.
Ja, voll.
Guckt euch mal den Dienstplan an und dem könnt ihr nicht so zustimmen und habt dann mal kontrolliert, ob die Grenzen eingehalten sind und meine Grenzen eingehalten worden sind.
Ja. Also auch hier Engagement ist gefragt, ne? Ja. Da müssen wir uns auch selber an die Nase greifen als Ärzte und Ärztin, dass man da sich dementsprechend engagiert. Wie gesagt, ist mir auch viel zu spät aufgefallen. Gehen wir jetzt an das Thema. Genau, wenn ich jetzt Überstunden mache, habe ich denn ein Recht darauf zu entscheiden, ob ich die jetzt ausbezahlt bekomme oder abfeier zum Beispiel im Sinne von freien Tagen?
Ich glaube, wir reden jetzt schon knapp 10 Minuten und es ist das erste Mal, dass die klassische Juristenart kommt drauf an.
Sehr gut.
Hab ich selten so lange ausgehalten. Dann kommt in der Tat drauf an, was arbeitsvertraglich oder tarifvertraglich vereinbart ist. Also zum Glück ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte arbeitet unter Tarifverträgen. Da ist es aber so, da gibt es ein gewisses Fristenregime. Innerhalb gewisser Zeiten entscheidet der Arbeitgeber erstmal, hat er das Recht, durch Freizeit auszugleichen. Wenn er das innerhalb dieser Frist nicht macht, wandelt sich das in einen Abgeltungs-, also einen Zahlungsanspruch um.
Dann Arbeitszeiterfassung. Ich glaube, das können Sie wahrscheinlich gar nicht mehr hören, dieses Thema. Und wir waren ja am Wochenende auch zusammen unterwegs gewesen. Da ist das Thema auch schon mal aufgekommen.
Beruflich,
ja, natürlich beruflich. Bei der Klausurtagung, da waren wir eingeladen. Das war ganz, ganz toll. Also das hat mir große Freude gemacht. Da ging es ja auch darum, Arbeitszeiterfassung. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was von Stechkarten bis wir schreiben alles auf Papier auf, noch existiert. Und wir wissen auch, dass die Arbeitszeiterfassung ja in irgendeiner Form mittlerweile elektronisch und transparent sein soll. Aber kann ich jetzt einfordern, dass ich jetzt an meinem Krankenhaus zum Beispiel eine Stechkarte haben will?
Auch da wieder, kommt drauf an, was es vereinbart, die Tarifverträge sagen hat, muss durch elektronische Verfahren oder den meisten durch in gleicher Art und Weise. Also muss ein elektronisches Verfahren sein. Wir sagen, das kann eigentlich nur ein Zeiterfassungsterminal sein. Ja. Was wir weiterhin sehen, ist halt, dass wenn es solche Systeme sogar gibt, aber die dann trotzdem wieder hintenrum Dinge dann abschneiden oder dann einfach ausschalten, wenn die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes erreicht sind, automatisch Pausen abziehen, die gar nicht gewährt worden sind und
also, ja, okay.
Also das ist ein Dauerbrenner, ja. Neulich Protokolle von 1990 gesehen vom Marburger Bund, da war auch schon immer, wir brauchen jetzt die ehrliche Arbeitszeiterfassung.
Okay, gibt's denn, ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, aber das frage ich mich immer, gibt's denn eigentlich Berufsgruppen, wo es so die perfekte Arbeitszeiterfassung gibt, wo man wirklich sagt, okay, damit sind wir zufrieden und hier läuft's wirklich gut, kann man sich da eine Scheibe abschneiden?
Ist mir so nicht bekannt.
Also ist wahrscheinlich überall auch.
Nein, das Einzige, was ich halt so manchmal so sehe, sagen wir mal, so ein großes Universitätsklinikum in Hessen, da bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich da mal bin, dass es da Zeiterfassungssysteme für Mitarbeiter im Verwaltungsbereich gibt, aber für die Ärztinnen und Ärzte halt nicht.
Okay.
Wobei, ganz ehrlich, ich manchmal auch den Eindruck habe, dass es allerdings auch von der Berufsgruppe oder von manchen Höherstehenden der Berufsgruppen auch nicht unbedingt gewollt wird.
Ja.
Ja, da kommen wir ja wieder bei dem Thema an. Wir sind doch kein Produktionsbetrieb. Wir sind doch nicht das Fließband und sind jetzt Fließbandarbeiter und wir sind doch ein freier Beruf und.
Ja, ich habe dann auch immer gehört, solche Sachen wie, da kann man ja gar nicht mehr flexibel sein und wenn man mal früher gehen will, wird es schwierig. Kommt jetzt bei uns Ärzten ehrlich gesagt nicht so oft vor, aber.
Also das ist für mich ehrlich gesagt
auch kein Argument.
Eine Schutzbehauptung. Ich kann auch in so einem System flexibel sein.
Ja, gut, man kann es ja einfach mal ausprobieren im Zweifelsfall. Ne? Genau, was glaube ich viele auch immer beschäftigt, beziehungsweise das ist ja auch ein bisschen der Fluch der Ärzteschaft, Bereitschaftsdienste. Bereitschaftsdienst, glaube ich, grob übers Knie gebrochen, bedeutet ja einfach, man hat einen Dienst, währenddessen man aber weniger arbeitet, als dass man eben am Patienten zum Beispiel tätig ist. Jetzt kommt es, glaube ich, mal schon häufiger vor, dass man eher arbeitet als ruht. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, okay, viele, ich kenne es von anderen Kollegen auch, die dann Überlastungsanzeigen gestellt haben, weil es einfach nicht mehr stemmbar war. Und dann ist immer nur so ein bisschen die Frage, worauf läuft es hinaus, ne? Ist dann die Konsequenz, dass wenn man Bereitschaftsdienste so nicht erfüllen kann, dann ein Schichtdienstmodell entsteht, zwangsläufig? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten, wie man zum Beispiel solche Arbeitsmismatches kompensieren kann?
Kommt drauf an. Also erstmal.
Zweite Mal.
am dritten Mal muss ich was ins Phrasenschwein werfen, oder?
Genau.
Also erstmal vom Grundsätzlichen, ohne jetzt zu sehr ins Juristische abschweifen zu wollen. Also unsere Tarifverträge, also Marburger Bund-Tarifverträge im Krankenhaus, sehen erstmal grundsätzlich vor, dass die bei uns dadurch charakterisiert sind, dass von einem Bereitschaftsdienst durchschnittlich die Zeit ohne Arbeitsleistung die Zeit mit Arbeitsleistung überwiegt. Und das muss eine Durchschnittsbetrachtung. Ich kann nicht einen einzelnen Dienst nehmen oder jetzt nur die Wochenenddienste oder sonst
Klar.
was. Und man kann es auch nicht schematisch sehen, sondern sagen, es muss ein repräsentativer Zeitraum sein. Ne? Das ist sozusagen erstmal den Grundsatz. Ja? Und wenn man aber sieht, okay, diese Voraussetzung ist nicht mehr gegeben, dann muss der Arbeitgeber, müssen die Verantwortlichen was ändern. Und wie sie das ändern, kann sein, der Bereitschaftsdienst fängt um 16 Uhr an und die Zeit bis 18 Uhr ist halt vollgebombt mit Arbeit und deswegen kommen die über diese Grenze. Da muss ich ja überlegen, organisiere ich die Arbeitszeiten anders, dass der Bereitschaftsdienst später anfängt, mache ich einen zweiten Dienst, schicke ich die Daten noch. Muss ich nicht. Und was wir halt oftmals beobachten, ist, wenn halt dein Widerstand ist und dann heißt es dann, dann müssen wir einen Schichtdienst anordnen. Wir sagen, ja, kannst du sowieso, Arbeitgeber. Ne? Also wenn du willst, kannst du das immer machen. Hast du aber die Leute dafür? Willst du das auch? Und ganz oft dann auch so, bleiben deine Leute dann auch? Ja? Gehen die dann nicht? Auf der anderen Seite sehen wir allerdings auch teilweise so Trends, so Flucht aus dem Bereitschaftsdienst. Weil wir haben den Bereitschaftsdienst in den letzten Jahren tariflich, wir haben Grenzen eingezogen, wir haben Zusatzurlaube eingezogen und wir haben gerade in vielen Tarifverträgen auch für die Bezahlung deutlich verbessert, weil das ein riesen Wunsch war und wir haben gesagt, das kann nicht sein. Und deswegen beobachten wir so gewisse Tendenzen, da ein Stück weit auch rauszugehen.
Ja, spannend. Kriegen Sie da Feedback eigentlich auch noch, ob die Betroffenen damit zufrieden sind?
Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Okay. Also manchmal ist es so ein bisschen schwierig für uns als Menschen, die diese Berufsgruppe vertreten, ist immer die Heterogenität der Erwartungen. Also wir haben immer diese zwei Lager. Dieses eine Lager sagt, ich will eine genaue Begrenzung meiner Dienste, es dürfen nicht mehr sein und es darf keine Regelung geben, die es mehr gibt. Und dann haben wir Menschen, die sagen, ich will aber nicht, dass mir vorgeschrieben wird, wie viele Dienste, ich will so viele Dienste machen, bis der Arzt kommt, damit ich ganz viel Geld verdienen kann.
Ja.
Und zwischen den beiden Polen sind wir da ein Stück weit immer. Aber ich sage auch immer, das Limitierende ist dann irgendwie doch noch auch irgendwie das deutsche und das europäische Arbeitszeitrecht. Also die setzen halt auch ganz klar Grenzen.
Ja.
Und innerhalb derer bewegen wir uns und da nutzen wir auch Spielräume, und das ist auch immer der Spagat, wir müssen unseren Mitgliedern gerecht werden und deren Interessen, den heterogenen Interessen, wir müssen aber auf anderer Seite sehen, wir haben wieder Krankenhausträger, die sagen, ey, wir müssen das aber so und so haben, sonst bricht uns der Laden zusammen. Das spielt da halt auch natürlich immer eine entsprechende Rolle.
Ja. Aber gut, ich meine, dass es ja da wenigstens einen groben Rahmen gibt. Und ich meine, das finde ich zum Beispiel auch super spannend, dass man da ja hingehend auch ihre Erfahrungen schon mal definitiv geteilt bekommt, ne? Für eigene Bedürfnisse vielleicht. Dann, ich glaube, Abrechnung, ne? Ich meine, es gibt super Seminare auch beim Marburger Bund bezüglich Abrechnung, weil ich persönlich auch erste Arbeitsstelle nichts verstanden. Also da war man einfach froh, dass man unten gesehen hat, okay, die Summe ist jetzt, könnte ungefähr hinkommen. Aber es tun sich ja dann, oder es schleichen sich eher die Abrechnungsfehler immer mal wieder ein, wo man sich so fragt, wurde das jetzt alles so richtig erfasst mit den Diensten? Dann ist es ja immer noch so, ich kenne es immer im Krankenhaus, die Dienste werden immer mit etwas Zeitverzögerung vergütet, sprich 2 Monate später in der Regel ausgezahlt. Dann vergisst man wieder so, okay, wie habe ich jetzt in dem und dem Monat gearbeitet? Bis man es dann nachvollzogen hat, ist immer so die Frage, kann ich jetzt, wenn mir aufgefallen ist, hier ist es definitiv eine Auszahlung von Diensten verpasst worden, kann ich da noch Beschwerde einreichen? Macht das noch Sinn? Bekomme ich da noch Geld? Gibt es da vielleicht einen Zeitraum, bis wohin dieser Fehler bemerkt worden sein muss? Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass Sie die Frage bekommen.
Nee, absoluter Klassiker. Und da auch nochmal ganz wichtig, frühzeitig reingucken. Und immer Fristen. Ja, wir haben fast überall sogenannte Ausschlussfristen. Die gelten, also in unseren Tarifverträgen sind 6 Monate. Wir haben aber auch so Arbeitgeber, ich sage jetzt nicht, wie ich die bezeichne, sonst rutscht mir es raus. Wir haben halt so Ausschlussfristen, gerade nicht tarifgebundene, dann musst du es innerhalb von 3 Monaten geltend machen. Und wenn du es geltend gemacht hast und der Arbeitgeber es innerhalb von 2 Wochen nicht abgelehnt hat oder nicht reagiert, musst du sofort dagegen klagen oder innerhalb einer gewissen Frist klagen. Ja. Also das muss man, also aber der Klassiker sind halt diese 6 Monate.
Okay.
Ja, das heißt also, man leistet den im Januar, dann wird er im März, muss er eigentlich ausgezahlt werden, je nachdem wie der Tarifvertrag ist. Manchmal sind 2 oder 3 Monate Versatz und dann ab dem Auszahlungszeitraum sind 6 Monate Anschlussfrist. Und da muss ich gucken. Und wenn ich da was verbasel, dann ist es weg. Und es gibt wahnsinnig viele Lohnarten, es gibt wahnsinnig viele Zuschläge und wir sehen jeden Tag, was es an Fehlern gibt. An Fehlern gibt, wie unsere Tarifverträge falsch ausgelegt werden, wo man sich echt wahnsinnig macht oder wir auch einmal sehen, wie sie einfach falsch angewendet werden. Und das ist, wenn man es einmal verstanden hat, dann hilft es, weil man muss sich einfach beraten lassen.
Ja.
Es, Ja, aber wie gesagt, wir sehen einfach, wie oft und wie viel verkehrt gemacht wird. Dass ich Zuschläge für kurzfristiges Einspringen, ja, innerhalb von 3 Tagen gibt es nochmal einen Zuschlag, dann wird das nicht eingetragen. Und da, ganz ehrlich, und das ärgert mich immer so ein bisschen, auch an die, wenn wir gerade das Thema elektronische Arbeitszeiterfassung haben, das wird, wenn dann nur so gemacht, ja, das wird nur so erfasst, dass die Zeit da ist, aber dann sozusagen das Thema, was dann die Vergütung, den Zuschlag auslöst, das muss dann wieder einer machen, zeitverantwortlich oder Dienstplan. Der muss eine Freigabe dafür machen. Ja. Und so, wenn das nicht automatisiert ist, hängt es davon ab, A, kriegt er das mit? B, macht er das richtig? C, ist der richtig geschult? Und D, vielleicht ist er aber auch ein Kollegen
Ferkel. Ja.
Ja. Und auch die Leute stehen ja auch teilweise unter Druck. Ja, die kriegen ja auch Druck von Krankenhausleitungen, das Budget nicht und hier.
Ich weiß, ja. Das ist dann immer die Frage, wo dann der Fehler auch wirklich liegt.
Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen.
Ich finde es super relevant. Betrifft es denn jetzt zum Beispiel nur Dienste, aber oder auch zum Beispiel Dinge wie, man wird ja als Assistenzarzt immer wieder höher gestuft, je weiter man kommt, gilt da immer diese 6-Monatsfrist?
Ja, ja. Die gilt immer. Und okay. Was aber auch ganz krass ist, und da beschäftigen sich hier 2, 3 Kollegen von mir, sind Mutterschutzlohnberechnungen, da geht auch total viel schief.
Okay.
Das ist keine schöne Arbeit, das nachzukontrollieren, aber es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und also zwei Kollegen von mir hier sind damit sehr viel beschäftigt, weil wir da auch einfach sehen, wie viel da schief läuft. Ja.
Das glaube ich. Also ich glaube, die Termine können wir vielleicht nochmal raussuchen dann für die nächsten Seminare. Da muss ich definitiv auch nochmal hin und nachsitzen, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was sich lohnt, weil ja, es ist ein Kraus. Genau, dann sind wir auch schon bei der vorletzten Frage angekommen. Und zwar ist ja immer wieder, man wechselt mal den Job oder man ist dann fertig mit seiner Weiterbildung und braucht ein Arbeitszeugnis beziehungsweise Weiterbildungszeugnis. Und mittlerweile werden ja auch zum Beispiel die Weiterbildung elektronisch erfasst mit so einem sogenannten E-Logbuch. Da warten viele immer ganz, ganz lange drauf. Und da haben wir uns gefragt, gibt es denn da irgendeine Frist, wo man sagen kann, okay, bis da und dahin muss dein Weiterbilder definitiv das Ganze ausgefüllt haben und dir zugeschickt haben?
Also Ausschlussfristen haben wir nicht für das Weiterbildungszeugnis, da haben wir nur Verjährungsfristen. Ausschlussfristen gelten nur für Arbeitszeugnis. Also das Thema haben wir echt nur beim Arbeitszeugnis. Das, was bloß meistens gemacht wird, ist, dass die gar nicht voneinander getrennt werden. Ne? Also die meisten Chefärzte, die haben auch wenig Zeit. Also die sagen jetzt nicht, oh, ich schreibe jetzt mal ein Arbeitszeugnis und ein Weiterbildungszeugnis, sondern ja. die muscheln das im Endeffekt dann meistens zusammen.
Ja, okay. Ja, das ist schade. Also das würde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft noch wünschen, dass man da irgendwas Gutes hinkriegt. Genau, wir hatten es vorhin auch schon mal angesprochen gehabt. Es gibt ja eine breite Berufsgruppe, für die Sie letztendlich zuständig sind. Natürlich angestellte Ärzte. Ne? Da denkt man natürlich gleich an die Assistenzärzte im Krankenhaus. Man darf aber nicht vergessen, es gibt natürlich auch Chefärzte. Und es gibt natürlich auch angestellte Ärzte, auch in Weiterbildung, im niedergelassenen Bereich. Ne? Also gerade viele, die jetzt Allgemeinmedizin machen, ne? Die haben ja auch ganz, ganz unterschiedliche Verträge. Ich glaube, da kriegen sie bestimmt auch alles Mögliche immer zugeschickt, ne, mit den unterschiedlichsten Tarifverträgen. Oder ich glaube, gibt es da überhaupt Tarifverträge? Das ist jetzt eine gute Frage vielleicht.
Nee. Ja. Nein.
Okay. Und da, was beschäftigt Sie denn da so eigentlich am meisten? Also gibt es da auch viele Ärzte, die hoffentlich frühzeitig auf Sie zukommen und fragen, was gibt's zu beachten? Oder ist das noch ein Bereich, der sich sehr schwierig gestaltet, dadurch, dass er eher individuell ist?
Also er ist individuell. Was mich immer wieder schockiert, ist, dass viele, die in den Bereich wechseln, also im Angestelltenbereich, dann denken, der Marburger Bund ist nicht mehr für sie zuständig oder sie sind automatisch gar kein Mitglied mehr. Also wir sind für alle angestellten Ärztinnen und Ärzte da. Ja? Egal, also vom Berufsanfänger bis zur Chefärztin, bis zum Chefarzt. Egal, wo sie angestellt arbeiten, Krankenhaus, MVZ, Praxis, Gesundheitsamt, medizinischer Dienst, alles. Wir haben sogar Zahnärzte und andere akademische Berufsgruppen, die Ärzten vergleichbar sind in der Mitgliedschaft. Also das haben wir alles, auch Studierende. Wir haben uns jetzt gerade wieder an der Aktion Faires PJ beteiligt. Also da sind wir in der ganzen Bandbreite unterwegs. Ja. Und ja, klar, im ambulanten Bereich verweigern sich momentan noch die Arbeitgeber Tarifverträgen, hat allerdings auch ein bisschen damit zu tun, ja, sozusagen für, was weiß ich, wie viele tausend Praxen, Arztpraxen in Deutschland gibt es einfach, es gibt kein Gegenstück, wie muss ein Arbeitgeber, also kann ich mit jeder einzelnen Praxis, kann man nicht machen, aber das schafft man nicht mit jeder einzelnen Praxis, gibt keinen Zusammenschluss. Und die MVZ von großen Ketten wie Agaplesion oder Helios, die weigern sich einfach noch. Die sagen, nö, wollen wir keinen Tarifvertrag, brauchen wir nicht. Und deswegen wird das alles individuell verhandelt, und muss auch alles dann entsprechend im Arbeitsvertrag dann hinterlegt werden, was sonst wie im Tarifvertrag ist. Und deswegen sieht man auch ganz klar so, haben wir den Unterschied, ob ich bei einem tarifgebundenen oder nicht tarifgebundenen Arbeitgeber sehe ich meistens so an der Dicke des Arbeitsvertrags.
Das glaube ich,
Wenn ich zwei Seiten habe, immer an der Uniklinik, dann steht richtig es alle nach Tarifvertrag, steht alles drin und dann, wenn nicht, dann muss ich halt alles ausfüllen. Aber klar, also ambulanter Bereich, da nochmal ganz klar, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch nochmal ganz wichtig, wenn so eine Spaltung erfolgt. Ne? Ganz oft so, ich bin, was ich, 100% im Krankenhaus und dann kommt der Träger, hier unterschreiben Sie mal, machen Sie mal 30%, 40%, 50% im MVZ.
Ah, okay.
Und wenn man da nicht aufpasst, dann latscht man da auch in riesige Fallen rein. Hat dann plötzlich zwei Arbeitgeber, muss regeln, was ist denn, wenn das eine beendet wird? Kann ja dann MVZ, also will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da gibt es so viele Detailthemen und Fallstricke, die man beachten muss. Ja. Kann man alles vermeiden. Hashtag besser uns fragen. Kommt drauf an.
Aber vielleicht nur ein kleiner Nebenfrage. Muss man sich dann auch wieder von der deutschen Rentenversicherung befreien lassen?
Bei jedem Arbeitsgeber.
Immer. Also auch bei diesen, hier unterschreibt man 30%, 40% MVZ, okay. Gut, und da ist dann die Zukunft, hatten wir am Wochenende auch mal angesprochen, vielleicht auch diese Verbundverträge, also gerade für Weiterbildende.
Ja, also das Thema Verbundweiterbildung wird kommen. Also Sie haben ja vorhin gefragt, was uns so beschäftigt. Ja, also neben Tarifverhandlungen, individuelle Rechtsberatung, was uns beschäftigt, vor allen Dingen unsere Vorstände, ist das Thema Krankenhausreform, Notfallversorgung, die viel zitierte sektorenübergreifende Versorgung, Ambulantisierung. Momentan geht man davon aus, dass es im Weiterbildungsbereich zu einer größeren Fragmentierung kommen wird. Ja, dass man nicht mehr Weiterbildung aus einem Guss von einer Weiterbildung einen Weiterbilder bekommt, sondern mehrere Stätten hat und da müssen die rechtlichen Grundlagen für geschaffen werden. Das ist ein ganz klares Thema für die nähere Zukunft.
Ja. Ja, wow. Also das war super viel spannende Informationen. Ich glaube, gerade zu dem Thema auch nochmal am Schluss. Ich meine, dass ich ein großer Fan von Marburger Bund bin, das steht außer Frage. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch oft genug gesagt in der Folge. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist und für alle auch, die vielleicht noch nicht bei Marburger Bund jetzt sind, aktuell, warum auch immer. Ich glaube, wir haben jetzt noch die Chance, dass wir auch gerade in Bezug auf Krankenhausreform mitbestimmen können oder irgendwo auch schauen können, wo wir selber bleiben in Zukunft. Ich meine, die Frau Jona hat das ja auch gesagt am Wochenende, die nächsten 10 bis 15 Jahre werden, glaube ich, schon knackig werden für uns Ärzte und Ärztinnen. Deswegen, ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir uns jetzt alle selber mal ein bisschen an die Nase packen und aufraffen und wie gesagt, lieber einmal zu früh fragen auch beim Herr Wagner, wenn das Angebot jetzt schon besteht. Alles, was euch beschäftigt, wo ihr denkt, okay, ich glaube, da habe ich nochmal vielleicht auch Bildungsbedarf, schaut einfach mal rein. Es gibt wirklich ein breites, breites Angebot. Und ja, ich würde mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns mitgemacht haben. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden wollen, was Ihnen noch auf der Leber liegt?
Ja, also neben dem individuellen Thema sozusagen immer, wenn ich was habe, wenn ich einen Vertrag, ein Zeugnis oder sonst irgendwas habe, einfach bevor ich was mache, mich zu erkundigen. Und das generelle Thema, Sie haben es gerade schon gesagt, dieses sich engagieren. Na klar, als mit orangem Blut mittlerweile versehen, sage ich, kommen Sie vor allen Dingen zu uns, aber engagieren Sie sich, weil wir sehen es in der, Sie haben gerade Frau Jona angesprochen, wenn die mit Politikern spricht, wenn die sagen kann, hey, ich vertrete bundesweit über 140.000 Leute, dann kriegt man ganz anderes Gehör.
Definitiv.
Oder wenn jemand wie ich Tarifverhandlungen führt und was ich für die hessischen Universitätskliniken, wo roundabout 2.500 Leute sind und ich sagen kann, wir vertreten hier aber mal deutlich mehr als die Hälfte und wenn sie dann habe ich ein anderes Argument und kann ganz anders auftreten. Also total, ganz simpel, total. Je mehr Leute sich organisieren, je mehr Leute dabei sind, desto mehr und besser können wir die Interessen vertreten. Das ist jetzt, glaube ich, keine bahnbrechende Erkenntnis, aber sozusagen mein Appell, kommen Sie zu uns, schnuppern Sie rein, stärken Sie sich mit uns. Ja.
Das sind doch schöne abschließende Worte. Also dann vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Alles klar, gerne.
Im Nachhinein an die Podcast-Aufnahme hat Herr Andreas Wagner uns noch eine kleine Korrektur zukommen lassen, die wir jetzt am Schluss nochmal anbringen möchten. Und zwar wollen wir noch einmal Bezug nehmen auf die Fristen, die es zu beachten gibt für Weiterbilder bei der Ausstellung eines Weiterbildungszeugnisses. Und ich lese das gerade noch einmal vor. Nach der hessischen Weiterbildungsordnung ist auf Antrag des in der Weiterbildung befindlichen Arztes grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten bei Ausscheiden unverzüglich ein Zeugnis über die geleistete Weiterbildungszeit, über die erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sowie zur fachlichen Eignung auszustellen. Also hier gibt es dann doch ganz klar einen definierten Zeitraum, in dem die Ausstellung erfolgen muss.
So, vielen Dank. Lieber Herr Wagner, wir kennen uns ja nicht persönlich und liebe Julia, wir kennen uns persönlich, deswegen duze ich dich jetzt einfach mal.
Danke.
Ein super Interview, muss ich sagen. Ich finde, Julia ist auch unsere Interview-Queen.
Denkst du, ich bin schon Carla Kolumna?
Genau, du bist die Carla Kolumna des Podcasts. Und ich konnte leider nicht dabei sein, wie ihr gehört habt, aber ich denke, nichtsdestotrotz wurden viele interessante Dinge aufgegriffen. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht die Take-Home-Messages mal ein bisschen sagen, die uns ja auch immer sehr am Herz liegen. Und zwar, ich denke, was man mitnehmen kann, ist, dass es sich einfach lohnt, Fragen zu stellen, dass es sich lohnt, Sachen zu hinterfragen. Wenn ihr bei Marburger Bund Mitglied seid, auch einfach Sachen anzusprechen, wenn euch vielleicht bei euch was komisch vorkommt, sei es mit Bereitschaftsdienstzeiten, sei es in Bezug auf Abrechnung oder Verträge, einfach mal zu versuchen, mithilfe des Marburger Bundes da auf die nächste Ebene zu kommen und dann Sachen klarzustellen, vielleicht auch, die korrekt sind, die ihr einfach nur nicht verstanden habt.
Voll.
Es muss ja nicht immer direkt alles falsch sein, was da läuft bei euch im Krankenhaus. Aber manchmal versteht man einfach Sachen nicht und es ist keine Schande zu fragen. Genau, oder?
Ja, ich finde auch dahingehend kann man nochmal erwähnen, es gibt ja auch bei Social Media, insbesondere bei Instagram, interessante Seiten auch vom Marburger Bund Hessen oder Marburger Bund Bundesverband, wo auch immer mal Q&As gemacht werden mit Fragen, die vielleicht häufiger bei Marburger Bund auch eintrudeln, ne?
Ja.
Was Abrechnung oder Arbeitsverträge zum Beispiel betrifft. Ne? Und wie gesagt, super nette Informationen auch oder Kursangebote. Es gibt auch Marburger Bund Newsletter, wo immer wieder, wie gesagt, Dinge wie der Naht- und Knotenkurs vorgestellt werden, ne? Ja. Telefonsprechstunden. Also wirklich da keine Scheu haben. Ich glaube, ihr werdet sehr, sehr gerne, oder ich glaube, ich weiß, ihr werdet gerne beraten. Und es lohnt sich wirklich, Mitglied zu sein. Ne?
Ja. Die nehmen einem auch viel ab, weil ich denke, jeder versucht ja immer selber Sachen zu verstehen, aber ich glaube, gerade in diesem Feld, in dem sich der Marburger Bund für ein Jahr engagiert, da versteht man einfach Sachen nicht und die kennen sich einfach mit Sachen besser aus und
voll.
Da muss man sich auch ehrlich machen und sagen, wir holen uns ja auch immer Hilfe hier im Podcast und haben nicht die Deutungshoheit bei jedem Thema, sondern wir fragen auch Experten und Profis und das sind einfach die Leute vom Marburger Bund und die können einem weiterhelfen und die antworten auch schnell und
super.
Ich denke, damit können wir dann Richtung...
Noch eine letzte Sache vielleicht. Ja. Also wie gesagt, ich habe da jetzt ja auch letztens erstmal einen Weg gefunden in das junge Netzwerk. Und wer wirklich mal Lust hat oder Interesse hat, auch vielleicht ein bisschen mitzuwirken oder auch mal einfach sich mit anderen Menschen zu treffen, die vielleicht auch Kritik üben an der aktuellen Krankenhauslage oder sich vielleicht auch einfach mal austauschen möchte oder Lust hat zu networken, könnt euch auch gerne mit uns über den Podcast in Verbindung setzen. Dann nehme ich euch mal mit. Wir freuen uns immer sehr über engagierte Mitglieder auch. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch mal gerne zu uns das Gespräch auch suchen.
Exaktamente.
Ja.
So, dann kommen wir jetzt zum Outro-Ski, wie ich mal sagen würde. Und zwar hatte ich dir, Julia, eine Wahl gelassen heute zwischen 3 großen Themen. Und für was hast du dich entschieden, Julia?
Dinge, die wir uns gekauft haben und schnell bereut haben.
Genau. Dann möchtest du vielleicht an dieser Stelle mal anfangen und sagen, was du gekauft hast, während ich schon mal mein Handy zücke und dir dann Fotos zeige von Dingen, die ich gekauft habe. Ich habe jetzt einfach mich auf meine Amazon-Bestellung bezogen und 24 und 23 durchgeguckt, was ich gekauft habe und was scheiße war.
Aktuelles Ereignis vielleicht, was ich mal wieder bereut habe, dass ich mir neu gekauft habe, war mein letztes Fahrrad, weil das wurde einfach schon wieder geklaut. Ist jetzt nichts Unnützes, aber ich will es jetzt einfach nochmal sagen, weil es mich wieder so sehr geärgert hat diese Woche.
Ja.
Weil Ich habe nämlich einen Fluch, der auf mir lastet und das ist nämlich mein Fahrradklaufluch. Seit 3 Jahren wohne ich jetzt in dieser Wohnung und jedes Jahr im Juni wird mein Fahrrad geklaut.
Ja.
Ja, und das finde ich nämlich schon krass. Und ich habe letztens wieder gedacht so, ist mal wieder an der Zeit eigentlich, dass mein Fahrrad geklaut wird. Und dann war es 2 Tage später weg.
Ja, und zwar nachdem wir beim Fußballspiel
genau,
waren.
Genau, und es wurde, das fand ich nämlich richtig krass, also eigentlich wird es immer geklaut, wenn es vor der Haustür steht, angeschlossen natürlich, wird dann das Schloss immer aufgebrochen. Und diesmal dachte ich so, ach komm, sind wir spät nach Hause gekommen, 24 Uhr, so stellst halt mal in den Hinterhof, ist ja hinter verschlossenen Türen.
Ja.
Und dann kannst du ja morgens wegstellen. Naja, weg. War schon weg.
Ja.
Muss ich nicht mehr wegstellen.
Perfekt. Gut, meine Sachen waren auf jeden Fall nicht so teuer. Das erste, was ich dir zeigen will, ist mein austauschbarer Geschenkpapierabschneider. Den habe ich nie verwendet.
Kannst du es mir schenken.
Ja, ich habe 2 wirklich gekauft. Ja. Den einen habe ich, glaube ich, schon der Mama geschenkt. Den haben wir auch, glaube ich, da nie benutzt.
Okay.
Aber der ist auch scheiße, wirklich. Also das war nicht teuer. Dann das andere, was ich gekauft habe, da hat meine Freundin ehrlicherweise mich vorab schon darauf hingewiesen, dass ich das nie benutzen werde. Ich habe es verwendet, aber es ist wirklich, Investition hat sich nicht gelohnt. Und zwar ist es ein
Teigreinigungstuch.
Genau, ein Teigreinigungstuch. Das heißt Tiger. Und das ist echt vom Prinzip, weil wir ja viel gebacken haben und ich habe auch dem Shahab, ja, Jürgens Mann zum Geburtstag so ein Backbuch geschenkt für Brote und es macht ja auch Spaß, aber das Teigreinigungstuch braucht man nicht, um die Arbeitsfläche zu reinigen. Da reicht ein normaler Lappen.
Nein, doch, wer hätte das gedacht?
Also nicht teuer. Okay, das andere, was ich gekauft habe, ist, das ist auch noch eine witzige Geschichte und zwar das oberste.
Nintendo Switch Mario Party Superstars.
Genau, das habe ich nämlich doppelt gekauft, weil wir haben es für einen Freund zum Geburtstag gekauft und kam dann nicht an, das eine Paket. Mhm. Und dann kam das tatsächlich irgendwie nach 4 Wochen später an und wir hatten es währenddessen halt schon mal gekauft und ich hatte es reklamiert.
Oh nein.
Und dann konnte ich es auch nicht mehr zurückschicken und keine Ahnung, was der Postbote gemacht hat. Auf jeden Fall, wenn mir jemand einen Nintendo Switch Mario Party Superstars abkaufen will, habe ich noch eins zu Hause, was original verpackt.
Gut zu wissen.
Und das letzte ist nochmal was, was ich auch witzig finde und damit können wir, glaube ich, auch dann gleich
den Podcast. Ich will noch eine Sache auch sagen.
Oder lieber, ja, dann sag du der erst, weil ich habe noch was.
Nee, ich hatte noch ein gutes Geschenk, was ich bekommen habe, das man, glaube ich, auch in dieselbe Kategorie einordnen kann. Liebe Grüße an Nils an dieser Stelle.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut darüber, aber es war ein Fototool, wenn man von seinen Haustieren Bilder machen möchte, wo man dann an seiner Handykamera quasi ein Leckerli befestigen kann, damit der Hund in die Kamera guckt.
Okay. Ah ja, gut. Also das fällt wahrscheinlich ungefähr in die gleiche Kategorie wie das Reinigungstuch. Wenn man es hat, ist es nicht schlimm. Aber ja, man braucht es trotzdem.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Okay, ich sage jetzt schon mal die wichtigen Sachen nochmal. Instagram ams-podcast, E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com. Liken nicht vergessen, ne, das hilft, unsere Aufmerksamkeit zu steigern. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. 100%.
Jeden neuen Follower.
Jeder wird gesehen oder gehört. Wir lieben euch alle da draußen. Hört weiter, nicht aufhören. Wir machen noch ein bisschen weiter, wir haben noch ein paar gute Themen. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, das letzte, was ich gekauft habe, habe ich auch direkt 2 von gekauft, war das untere, Julia. Du kannst einfach nur beschreiben, was das auf dem Bild ist, das unterste.
Ein Buzzer.
Ich habe 2 Buzzer gekauft für einen Junggesellenabschied, weil ich gedacht habe, ich mache so ein Quiz und frage dann alle Teilnehmer dann irgendwelche bescheuerten Fragen und die Buzzer, ich fand die auch echt ganz cool, habe sie aber null benutzt, die sind jetzt bei mir im Keller, ich habe jetzt 2 Buzzer, aber ich hatte halt das Gefühl oder ich wollte halt so ein Feeling erzeugen, wie bei beim Familienduell. Ne, also weißt du noch, Familienduell, wo man so, wir haben 100 Leute gefragt und wir haben 100 Leute gefragt, blablabla, und dann so, und dann diesen Sound wollte ich halt haben, der Sound ist halt komplett anders.
Wie ist aber, der Sound?
Ja, das ist einfach so ein Quäkgeräusch. Ja, nee, so ein Geräusch. Okay. Aber wir lassen euch jetzt ziehen mit den Familienduell-Best-of-Antworten, die ich jetzt im Hintergrund mal anmache und wünschen euch damit noch einen schönen Tag, oder liebe Julia?
Ja, und schmelzt uns nicht davon in der Sonne.
Tschüss.
Nennen Sie ein besonders farbenprächtiges Tier. Zebra. Andere Leute haben wir gefragt, nennen Sie ein Land, in dem Olivenbäume wachsen.
Bolivien.
Gott. Leute haben wir gefragt, nennen Sie eine deutsche Stadt, die mit C beginnt.
Armin. Zwickau.
Andere Leute haben wir gefragt, nennen Sie ein Tier mit Geweih.
Hirsch.
Die gemeinten Hirsch. Kreuz. Sonny.
Ich weiß nicht, ob man es so nennt, Elefant.
Nennen Sie etwas, mit dessen Hilfe Sie schwimmen können. Dille.
Eine Ente.
Aha. Oh yeah. Jetzt geht's mal wieder los. Hier sind die 2 vom Podcast AMS. Eieiei, hallo, hier ist der Felix. Julia schüttelt den Kopf. Herzlich willkommen.
Lass das Intro nochmal neu aufnehmen.